Guten Abend, liebe Genossinnen und Genossen. Ich werde euch jetzt keinen Vortrag halten über sämtliche Gruppierungen der Linken in der Türkei. Eine Linke, die also noch mindestens so zersplittert ist wie die Linke in Deutschland. Also Gruppierungen, die sich teilweise eine Zeit lang auch die Zähne eingeschlagen haben über die Frage, wer ein ML in der Klammer und wer es hinter einem Bindestrich führen darf. So etwas möchte ich heute hier nicht machen. Ich möchte eher die groben Linien der Geschichte der Linken in der Türkei aufzeigen. Ich möchte auch gleich am Anfang sagen, auch wenn ich jetzt hin und wieder vielleicht versehentlich von türkischen Linken reden sollte, ich meine immer die Linken in der Türkei, und die Linken in der Türkei, das sind multiethnische Linke. Es sind eben nicht nur türkische, es sind auch kurdische, lasische, tscherkessische, arabische und andere. Wobei, auch das werde ich zeigen, es gibt Gruppierungen in der Türkei, auf die der Name türkische Linke wiederum ganz gut passt. Es gibt auch eine Gruppe oder Gruppierung, die sich selber als Türksuhlu, türkische Linke, bezeichnen. Und das sind harte Nationalisten. Also da trifft dieser Name schon. Aber wenn ich selber hier jetzt allgemein von türkischer Linken rede, meine ich die Linke in der Türkei in allen ihren ethnischen Schattierungen. Ich hatte eigentlich gehofft, jetzt zu der Zeit schon ein schönes Buch zu dem Thema euch vorstellen zu können, denn ich sitze gerade mit Genossen Murat Çakı und einigen anderen Leuten an einem Abriss über die Geschichte der Linken in der Türkei vom Osmanischen Reich bis heute. Aber die aktuellen Ereignisse dieses Jahr in der Türkei haben gerade bei den Mitautorinnen und Autoren es erstmal verhindert, dass das Buch jetzt schon da ist. Ich habe in dem Buch vor allem die Abschnitte bis 1980 übernommen, das ist vergangene Geschichte, aber alle anderen, deren Kapitel in die Gegenwart reinreichen, haben tatsächlich momentan auch das Problem, dass wir gar nicht wissen, was wird auch nur in 2 Wochen sein, welche Gruppierungen der Radikalen oder auch der reformistischen oder selbst der nationalen Linken werden dann noch vorhanden sein, werden noch legal sein, werden noch über Kader vor Ort verfügen. Naja, in einem Jahr wird das Buch dann hoffentlich vorliegen. Ja, ich möchte am Anfang ganz kurz auf die Endphase des Osmanischen Reiches eingehen, auf die Linke in dieser Zeit. Denn sozialistische Ideen, marxistische Ideen, auch erste gewerkschaftliche Gründungen wurden im Osmanischen Reich eben mehrheitlich von nicht-muslimischen Bevölkerungsteilen hereingetragen. Das Osmanische Reich war ja ein multiethnisches Reich und ungefähr 40% der Bevölkerung waren Christen. Armenier, Griechen und andere. Dazu kam auch eine stärkere jüdische Minderheit. Und diese Gruppierungen, die christlichen und jüdischen Gruppen, waren es, die eben schon lange auch dann Handelskontakte zum Ausland entwickelt hatten. Und innerhalb dieser Gruppen setzte eine kapitalistische Entwicklung auch früher ein als bei der muslimischen Mehrheit im Reich. Und insofern war es auch nicht verwunderlich, dass dann dass innerhalb dieser ethnischen Gruppen, die eben schon dann Beziehungen nach Russland, nach Europa aufbauten, und wo es dann auch sich langsam eine richtige Arbeiterklasse heranbildete, eben nicht nur Bauern, Landarbeiter, dass dort dann auch zuerst sozialistische Ideen aufgegriffen wurden, unter anderem auch durch Wanderarbeiter, die vorher nach Europa gekommen sind und dort mit sozialistischen Ideen in Verbindung kamen, anarchistische und sozialistische Arbeiter. Und das waren eben die armenischen Sozialisten, die als erste dann das kommunistische Manifest auf Türkisch übersetzt haben. Es gab dann auch zum Beispiel die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Bulgariens, die im Osmanischen Reich aktiv war, also ganze Teile Bulgariens, oder des heutigen Bulgarien reichten ja eben noch ins Osmanische Reich rein. Wenn wir von einer Arbeiterbewegung reden im Osmanischen Reich, können wir im Wesentlichen eigentlich nur über die Stadt Saloniki reden, eine Stadt, die heute in Griechenland liegt. Damals eine multiethnische Stadt, Juden, Griechen, Bulgaren, Türken. Und also eine, ja, Industriestadt ist vielleicht übertrieben, aber ja, eine Arbeiterstadt. Und dort hatte sich dann auch nach 1908, nach der jungtürkischen Revolution oder dem jungtürkischen Militärputsch, auch eine Arbeiterbewegung herangebildet. Es gab eine sozialistische Arbeiterföderation, die auch eine Zeit lang ihre Zeitungen eben wirklich auch in allen dort gesprochenen Sprachen, Griechisch, Bulgarisch, Türkisch und Ladino, also die Sprache der sephardischen Juden, herausgab. Und auch 1911 mobilisierte diese Arbeiterföderation gemeinsam mit einigen anderen Gruppen auf die Maikundgebung, auf die erste große Maikundgebung im Osmanischen Reich, 20.000 Demonstranten. Es gab noch eine andere Strömung im Osmanischen Reich, die sich eben im Unterschied zur Arbeiterföderation, die sich vor allem eben aus Christen und Juden zusammensetzte, da gab es eben eine andere Strömung noch, die Osmanische Sozialistische Partei, die hatte sich in Istanbul, in Konstantinopel gebildet und hatte tatsächlich fast nur muslimische Mitglieder. Ihr Vorsitzender Hüseyin Hilmi sollte sich dann später auch dann als Agent des britischen Geheimdienstes auch entpuppen. Eine etwas windige Gestalt, aber eine Zeit lang hat diese Partei, die, ich sag mal, sozialdemokratisch, reformistisch ausgerichtet war, durchaus auch eine Rolle gespielt, um überhaupt sozialistische Gedanken zu verbreiten. Ja, die russische Revolution, die Oktoberrevolution, hat auch ihr Echo gefunden im untergehenden Osmanischen Reich. Allerdings war dieses Echo, ja, es kam dort oft verzerrt an. Für viele Menschen im Osmanischen Reich war nämlich die Oktoberrevolution oder waren vor allem die Bolschewiki, der Bolschewismus, erstmal etwas, sie haben darin eine spezifische russische nationale Bewegung gesehen, die es wagte, hier den Imperialisten, den Entente-Imperialisten entgegenzutreten, auch den deutschen Imperialisten. Also Bolschewismus wurde nicht unbedingt aus der Sicht der Menschen in der Türkei als Kommunismus übersetzt, als, ich sag mal, Gemeinwirtschaft oder ähnliches, sondern erstmal von vielen auch gesehen als eigentlich eine Ideologie der nationalen Befreiung, eine Ideologie des Anti-Imperialismus. Die Kommunistische Partei der Türkei hatte verschiedene, ich sag mal, drei Hauptwurzeln, die ich jetzt hier mal kurz vorstellen möchte. Da war eine Gruppe, das sind Leute, die sind bekannt geworden als türkische Spartakisten. Das waren Studenten aus der Türkei, die in Berlin oder in Deutschland studiert hatten, die hier dann, also viele von ihnen waren eigentlich vormals glühende türkische Nationalisten, Panturanisten gewesen, kamen aber dann hier während der Novemberrevolution und des Spartakusaufstandes und der nachfolgenden Kämpfe eben mit Linken, mit sozialistischem Gedankengut in Verbindung. Dass sie selber wirklich aktiv beim Spartakusbund oder bei der KPD dabei waren, ist so nicht bewiesen, aber sie waren wohl auch hier durchaus einige von ihnen bei den Straßenkämpfen oder den Straßendemonstrationen dabei. Und diese Gruppierung, die kehrte dann in die Türkei zurück, gründete dort eine sozialistische Arbeiter- und Bauernpartei der Türkei. Und der Name türkische Spartakisten klingt sehr radikal. Die Gruppe selber war es eigentlich nicht. Marxismusverständnis kann man fast nicht sagen. Oder man kann sagen, es war ein eher sehr positivistisches Marxismusverständnis. Aber es war eine Gruppe, die eher auf Aufklärung setzte. Also nicht umsonst hieß dann später ihre Zeitung Aydinlik, Aufklärung. Es war eine Gruppe, die sehr elitär sich verstand, also fast schon Massenverachtung gegenüber den Arbeitern und Bauern hatte und darauf setzte, man muss doch die Intellektuellen beeinflussen, damit die das Volk erziehen. Ich schildere das jetzt auch so genau, weil gerade aus dieser Gruppe kam ein gewisser Dr. Şefik Hüsnü Deymar, der später, die nächsten 40 Jahre dann, die führende Figur des Kommunismus in der Türkei sein sollte. Also, und wenn man sich jetzt die Wurzeln dieser Gruppe anschaut, diese elitäre Ideologie, kann man sich vorstellen, dass das durchaus dann fließende Übergänge sowohl zum Kemalismus geboten hat, der ja auch eigentlich so auf elitär, auch als Aufklärungsbewegung, als Zwangsaufklärungsbewegung von oben auftrat, aber eben auch fließende Übergänge zum, ich will das Wort jetzt Stalinismus nicht gebrauchen, aber sagen wir zu diesem autoritären Sozialismusverständnis, wie es dann sich später auch unter Stalin eben durchsetzte. Beides konnte gut anknüpfen eigentlich an diese Wurzeln. Naja, aber diese Gruppe, die nur in Konstantinopel, Istanbul aktiv war, war also eine der Gruppen. Nun, ab 1920 konnte sie keine allzu großen Aktivitäten erstmal zeigen, weil ganz Istanbul dann besetzt wurde von den alliierten Siegermächten. Und diese Gruppe, ja, es waren Intellektuelle, kulturinteressierte Intellektuelle, die erstmal auch keinen allzu großen Ärger wollten. Also sie haben dann auch in ihrer Zeitung sich erstmal weder zur nationalen Frage geäußert, noch zu Klassenkämpfen, sondern lieber zu Kulturpolitik, um keinen Ärger zu kriegen. Dann die zweite Gruppe, die in die TKP später einfloss, ist die Gruppe, die man so als die Kommunistische Partei von Baku bezeichnete. Und die ist eng verbunden mit dem Namen des späteren Vorsitzenden der Kommunistischen Partei, Mustafa Sufi. Mustafa Sufi war, wie viele Kommunisten, eigentlich ehemals ein Nationalist gewesen, ein Pan-Türkist, also vor dem Ersten Weltkrieg. Er war dann eben nach Russland gegangen, um von dort aus wollte er eigentlich die Turkvölker organisieren, für eine nationale Revolution der Turkvölker, geriet dann aber als feindlicher Ausländer in Russland während des Krieges in Gefangenschaft und ist im Gefängnis in Kontakt gekommen mit revolutionären Sozialdemokraten, also mit Bolschewiki. Er trat selber den Bolschewiki bei und nach der Oktoberrevolution finden wir ihn dann wieder im Volkskommissariat für Nationalitätenfragen, das von Josef Stalin geleitet wurde. Und er war dort vor allem dann eben aktiv im Zentralkommissariat für die Angelegenheiten der Muslime. Und dieses Sekretariat wurde geleitet von einem Mirzai Zultan Galiyev. Den meisten hier sicherlich völlig unbekannt, aber es ist ein Name, den man sich durchaus merken sollte, Sultan Galiyev, weil man sonst, sage ich mal, den östlichen Sozialismus in der Türkei, in anderen dieser Länder nicht wirklich begreifen wird. Eigentlich war dieser Sultan Galiyev, also selber ein Tatar, also gehörte einer muslimischen Minderheit im Russischen Reich an. Es war auch, wenn man so will, einer der früheren Vordenker, ja, von der Strömung, wie wir sie heute vielleicht als Anti-Imps auch bezeichnen würden. Die Kommunistische Internationale, Lenin, Trotzki haben ja alle damals gesagt, die Revolution in Russland muss im Westen weitergehen. In Europa muss sie siegen. In Deutschland, in Frankreich, in Italien. Und Sultan Galiyev sagte, wäre schön, wenn das passiert, aber die wirkliche Achillesferse des Weltkapitalismus ist der Osten. Also mit Osten ist das, was wir heute, ich sag mal, eher als dritte Welt oft auch bezeichnen können oder das Trikont, also die Länder Asiens, Afrikas und so weiter. Und hier Sultan Galiyev hat eben gesagt, dort muss es Revolutionen geben, denn wenn der westliche Kapitalismus eben diese Völker nicht mehr ausbeuten kann, dann hat er auch nicht mehr die Extraprofite, um die einheimische und um die eigene europäische Arbeiterklasse oder Teile davon so zu bestechen, dass die also Reformisten werden, ans System gekettet werden. Und für Sultan Galiyev war Sozialismus eben vor allem auch ein Instrument der nationalen Befreiung gewesen. Und diese Ideen finden wir durchaus in gewissen Abstufungen dann eben auch bei Mustafa Sufi wieder und bei ganz großen Teilen auch der sozialistischen Strömung in der Türkei. Sufi selber ist dann erstmal über die Krim nach Baku, der Hauptstadt also des heutigen Aserbaidschan, gegangen, gab die Zeitung Yeni Dünya, Neue Welt, heraus und begann, türkische Kriegsgefangene im Russischen Reich zu organisieren, also um mit ihnen eine Art rote Armee, eine türkische rote Armee aufzubauen, um in der Türkei einzugreifen. Denn große Teile der heutigen Türkei waren ja von Alliierten, beziehungsweise ihren griechischen, zum Teil auch armenischen Verbündeten besetzt. Es gab einen imperialistischen Teilungsplan, der von der Türkei nicht sehr viel mehr als die Sümpfe um Ankara übrig gelassen hätte. Und dagegen hatte sich eine nationale Befreiungsbewegung unter Mustafa Kemal, dem späteren Atatürk, gebildet, die eben ab Frühjahr 1919 gegen die Alliierten, beziehungsweise die von ihnen bewaffneten griechischen Truppen und vor allem erstmal gegen die neu gegründete Armenische Republik auch gekämpft haben. Dort in der Armenischen Republik sozusagen den vorangegangenen Völkermord erstmal noch, ja, vollendeten. Und aus dieser nationalen Befreiungsbewegung heraus wurde zu der Zeit auch schon eine KP, eine kommunistische Partei, auch in Baku gegründet. Das Ganze war, wenn man so will, erstmal ein gewisser Trick. Die Leute, die diese Partei gründeten, waren alte Mitglieder des Komitees für Einheit und Fortschritt, also Jungtürken. Also aus der Bewegung, die den Armenier-Genozid begangen hat, also Ultranationalisten, die aber jetzt eben den nationalen Befreiungskampf gegen die Imperialisten organisieren wollten. Und die sagten sich, wenn wir jetzt eine KP gründen, ist das ein Trick, um an Waffen vom Kreml, von den Russen ranzukommen. Es gelang allerdings Mustafa Sufi, diese KP in Baku zu übernehmen, die schlimmsten Nationalisten, aber längst nicht alle, rauszuschmeißen. Eben um diese KP rum dann eigentlich die Strukturen für eine echte kommunistische Partei der Türkei zu legen. wir haben also zwei Strömungen jetzt gesehen und dann gibt es eine dritte Strömung, die auch in die kommunistische Partei einging. Das sind die anatolischen Linksradikalen. Denn im Schatten dieses nationalen Befreiungskampfes von Kemal Atatürk hatte sich in Anatolien auch durchaus in einigen Gebieten, gerade in den Gebieten, in denen der Kampf jetzt nicht ganz so tobte, gab es eine regelrechte Rätebewegung, auch in der Phase nach der Oktoberrevolution. Also es war jetzt nicht unbedingt Sowjets wie in Russland, keine Arbeiterräte, aber es waren Dorfräte, es waren Selbstverwaltungsräte und die dort stießen auch die, ich sag mal, die wirklich emanzipatorischen Ideen der Oktoberrevolution durchaus bei einzelnen Leuten auch auf Zustimmung. Und es bildete sich dort eine Gruppe, sie nannten sich dann später Kommunistische Partei des Volkes der Türkei. Das waren waschechte Linksradikale. Also ich will Namen nennen, es war ein ehemaliger Offizier, Veterinärmediziner, Salih Haciolu. Es war dann ein Sowjetdiplomat, der extra hingeschickt wurde, um dort zu organisieren, Sharif Manatov und einige andere. Und die haben damals sich auch ein Statut gegeben, ein linksradikales Statut, das wirklich für ein Rätesystem in der Türkei eintrat, für Planwirtschaft, für die Verstaatlichung der Wirtschaft. Nur wenn man sich dieses Programm anschaut, fällt einem auf, dass sie gerade zur Hauptfrage der damaligen Zeit, dem nationalen Befreiungskampf gegen die Imperialisten, überhaupt nichts sagten. Das war also ein tolles Programm, aber ein Programm, das von der anatolischen Wirklichkeit erstmal sehr weit noch entfernt war. Und es war auch ein Programm, das tatsächlich von der Diskussion im Kreml und in der Führung der Kommunistischen Partei sehr entfernt war. Denn dort war man zum Ergebnis gekommen, dass eigentlich jetzt die Türkei erstmal nur eine antiimperialistische Flankendeckung für Sowjetrussland sein könnte. Das ist in der Türkei, wo es fast keine Arbeiterklasse gab, zahlenmäßig. Es gab ja fast keine Industrie. Saloniki, solche Städte waren in Balkankriegen schon verloren gegangen. Dass also dort eine proletarische Revolution erstmal nicht vor der Tür steht. Und dass es drum erstmal darum gehen müsste, ja, die Türkei als antiimperialistischer Partner Sowjetrusslands zu gewinnen, damit wenigstens von dieser einen Seite Sowjetrussland geschützt ist. Diesem Ziel diente dann auch unter anderem der Kongress der Völker des Ostens 1920 in Baku, wo also führende Kommunisten wie der Kominternvorsitzende Sinowjew zum Heiligen Krieg gegen den britischen Imperialismus aufriefen, also wirklich auch in der Übersetzung hieß es dann Dschihad. Ein Kongress, auf dem Vertreter der kemalistischen Bewegung waren, ein Kongress, auf dem der Hauptarmenierschlechter Enver Pascha auf dem weißen Schimmel dann die Parade abgeritten ist. Der war jetzt zwar nicht direkt eingeladen, war im Kongress und wurde also von den Delegierten begrüßt. Der Kongress wurde auch 5-mal am Tag unterbrochen, damit die Mehrzahl der Kongressteilnehmer beten konnten. Also es war ein Kongress, kann man sagen, im Wesentlichen von nationalistischen, antiimperialistischen Bewegungen. Aber auf diesem Kongress traten auch, muss man sagen, einige Frauen auf, die also dort auch die Freiheit der Frau forderten, gegen islamische Gesetze auftraten und so. Aber die Hauptstoßrichtung des Kongresses war Antiimperialismus und nationale Befreiung gewesen. Und direkt im Anschluss an diesen Kongress wurde dann aus den drei genannten Strömungen die Kommunistische Partei der Türkei gegründet. Eine Strömung dieser Partei war sozusagen die elitären aufklärerischen Linken aus Istanbul. Die zweite waren die, ja, man kann fast sagen, zum Teil nationalistisch angehauchten Kräfte, die in Russland unter den Kriegsgefangenen rekrutiert worden waren. Und die dritte Strömung eben die Linksradikalen aus Anatolien. Sufi wurde zum Vorsitzenden und ein Etem Nejad zum Generalsekretär. Nun, wenn wir aber jetzt über die anatolischen Linksradikalen reden, die waren nicht so einflusslos, wie man denken könnte, dass sie aufgrund ihres fast utopisch wirkenden Programms eigentlich sein müssten. Es gab nämlich in Anatolien noch eine andere Entwicklung. Eine Gruppierung nannte sich eigentlich Organisation der Grünen Armee. Das war eigentlich erstmal eine, auch in der Nationalversammlung in Ankara durch Abgeordnete gebildete Gruppierung. Man weiß nicht genau, sie wurde mit Sicherheit mit Wissen von Mustafa Kemal gegründet. Es war eine Gruppe, ja, die sich ein bisschen auch das Ziel stellte, eben die Volksmassen für den nationalen antiimperialistischen Befreiungskampf zu organisieren, aber die drum auch durchaus sozialrevolutionäre Ideen ausgab. Es war also diese Grüne Armee, war eigentlich eine Mischung, kann man sagen, ja, aus sozialrevolutionären Ideen, aus urislamischen Gerechtigkeitsidealen, aus pantürkischen Vorstellungen. Einer ihrer Kampfrufe war Asien den Asiaten. Und also als Asien wurde sozusagen auch die ganze Türkei jenseits des Bosporus eben verstanden. In manchem ähnelte sicherlich diese Strömung um die Grüne Armee auch, sag mal, der Machno-Bewegung in der Ukraine. Die war jetzt nicht groß religiös, aber so von der Zusammensetzung, es waren Bauern mit Gerechtigkeitsidealen, die sich oft eben dann tatsächlich aus dem Islam speisten. Und diese Grüne Armee hatte ja richtigen militärischen Einfluss dann bekommen, als Etem der Tscherkesse zu ihnen stieß. Etem war eigentlich ja ein bekannter Bandit, ein Bandenführer gewesen, der im Ersten Weltkrieg noch für die Spezialorganisation der Jungtürken gearbeitet hatte, allerdings nicht am Armeniergenozid beteiligt war, sondern er war für den Einsatz hinter den feindlichen russischen Linien eigentlich ausgebildet. Und Etem der Tscherkesse hat sich dann mit Tausenden seiner Krieger dann eben der hier eigentlich der Grünen Armee angeschlossen, die ihr Hauptquartier in der Stadt Eskişehir hier hatte. Hassan, dazu kannst du sicher noch mehr sagen in deiner Heimatstadt. Etem, trotz seiner oder gerade wegen seiner Vergangenheit als Räuber, er war auch ein Herzenskommunist, kann man sagen. Also Etem war kein großer Theoretiker, aber fühlte sich der kommunistischen Sache sehr zugetan. Einer seiner Adjutanten kam dann auch aus der TKP und Etem und seine Partisanen standen tatsächlich unter starkem Einfluss dieser anatolischen Linksradikalen. Und sie traten halt ein, ja, nicht nur jetzt für den Kampf gegen die Imperialisten oder und ihre Helfershelfer, sondern auch für Landreform, für soziale Gerechtigkeit und andere Dinge. Und das passte wiederum Mustafa Kemal gar nicht rein, weil Mustafa Kemal hatte ja ein Bündnis eingegangen mit seinen Offizieren, also ehemaligen osmanischen Offizieren, mit Teilen der Großgrundbesitzer, mit der Handelsbourgeoisie und anderen, also der nationalen Bourgeoisie, soweit sie überhaupt schon vorhanden war. Und da passte es ihm nicht, dass da eigentlich eine so linksradikale Strömung war. Wir können das ein bisschen vielleicht vergleichen, wer die Geschichte im Spanischen Bürgerkrieg kennt, die Auseinandersetzung, die es dort ja auch gab, zwischen, sagen wir, der Volksfront, die das Bündnis mit den Resten der spanischen Kapitalisten eigentlich suchte, und den Anarchisten, die sagten, nein, wir machen jetzt sofort eine Landreform, wir machen beides gleichzeitig, Antifaschismus und Landreform. Und so ähnlich stellte sich die Fragestellung hier auch. Und Mustafa Kemal sah also hier ein Problem einfach in dieser linksradikalen Strömung. Am Anfang konnte er nichts viel damit machen, aber als dann sein General oder seine Generale eben die Armenische Republik zerschlagen hatten, die Ostfront unter Kontrolle hatten, sind die dann eben zurückgeholt worden hier nach Anatolien. Und es ging dann darum, die Partisaneneinheiten, die bis dahin alleine die Front dort gegen die vordringenden Griechen gehalten haben. Die Griechen wollten ja Konstantinopel erobern auch und wollten große Teile Anatoliens erobern. Naja, und die Front wurde eben gehalten lange durch die Partisanen. Aber dann hieß es, wir brauchen die Partisanen nicht mehr, die sollen in die offizielle Armee eingegliedert werden. Und das sah natürlich Etem ganz anders und seine Leute auch. Allerdings wollten sie sich auch gegen die überlegene Armee keinen Kampf liefern, auch weil sie sagten, also wir sind Türken, wir schießen nicht auf andere Türken zu einer Zeit, wo Ausländer unser Land besetzt halten. Es endete also damit, dass die Partisanenverbände weitgehend sich auflösten oder zerschlagen wurden. Etem selber floh nach Griechenland. Ihm blieb nichts anderes übrig sozusagen, aber seitdem gilt er in der offiziellen türkischen Geschichtsschreibung als der große Verräter. In der Zeit aber, als eben hier gegen die Partisanen vorgegangen wurde, hat Mustafa Kemal noch ein anderes Manöver gestartet. Er wies nämlich einige seiner engsten Generäle an, sie mögen doch mal wieder eine kommunistische Partei gründen. Also er sagte, wenn der Kommunismus gut für die Türkei ist, dann werden wir das von oben machen. Wir werden das ganz bestimmt nicht dem Volk oder dem Bolschewiki erlauben, sowas zu gründen. Und es wurde eine offizielle türkische kommunistische Partei gegründet, deren Programm aus Pantürkismus und nationalem Kollektivismus Bestand. Und um sicherzugehen, dass die Partei nicht aus dem Ruder läuft, saßen da also alle führenden Kemalisten und die ganzen Generäle der kemalistischen Armee im Zentralkomitee. Aber als er noch im Lande war, war es auch gelungen, hier den politisch eben etwas naiven Tscherkessen Etem zu gewinnen, auch dieser Partei beizutreten. Also er war halt wirklich einfach ein Herzenskommunist, der sagte, ich bin für die nationale Befreiung, ich bin für den Kommunismus und prima, wenn mir hier eine Partei anbietet, in deren Zentralkomitee zu gehen, mache ich doch gerne. Das erste Mitglied war er sogar, ja. Und das trug natürlich sehr zu Verwirrung, auch unter den Volksmassen bei, die eben noch keine klare Vorstellung hatten, was ist Kommunismus, was ist Bolschewismus. Dass hier eben plötzlich so eine, ja, wenn man so will, eine nationalistische Spalterpartei da war, die sagte, wir sind die offiziellen Kommunisten. Also ich meine, viel von dem, was wir heute auch an nationalen Linken in der Türkei kennenlernen, also wir sehen, dass solche Verwirrungen durchaus ihre Wurzeln in der ganz frühen Geschichte der türkischen oder der Linken in der Türkei schon haben. Nun, Moskau ließ sich von dieser Partei nicht wirklich täuschen, als da Delegierte dieser Partei nach Moskau kamen, hat Tschitscherin, der Außenminister, nur den Kopf geschüttelt und die Aufnahme in die Kommunistische Internationale wurde dieser offiziellen Partei natürlich verweigert. Aber kommen wir zurück zur, ja, echten TKP. Deren Führung wollte zurück nach Anatolien. Sie wollten am nationalen Befreiungskampf teilnehmen. Mustafa Sufi und die anderen, um auf die Weise eben auch Einfluss zu kriegen und auch, ja, letztendlich irgendwann die sozialistische Revolution in der Türkei vorzubereiten. Und sie hatten seit längerem, hatte Mustafa Sufi mit Mustafa Kemal Briefverkehr gehabt und darum gebeten, oder angeboten, er würde mit seinen Truppen, die sie da ausgebildet haben, zurückkommen. Und irgendwann gab es dann auch eine Antwort, die man so lesen könnte, sag ich mal, dass hier die kommunistische Führung, die bisher in Baku saß, in der Türkei erwünscht wäre. Man kann es, wenn man den Brief nochmal genau liest, auch anders verstehen. Und so, aber sie hatten halt gedacht, okay, wir sind erwünscht. Und am 2. Dezember kehrte dann eben die ganze TKP-Führung, 15 Leute, kehrten in die Türkei zurück nach Kars. Aber sie kamen genau zu dem Zeitpunkt, als eben die Auseinandersetzung mit den Partisanen, mit dem Tscherkessen-Etem gerade eigentlich so sich immer weiter aufbauschten und eben hier eigentlich ein scharfer Kampf gegen alles Linke geführt wurde. Und da hat dann auch der kemalistische General der östlichen Front, Kasım Karabekir, hatte dann eigentlich alles dran gesetzt, hier diese Kommunisten möglichst schnell wieder loszuwerden. Er organisierte erstmal die Gesellschaft zur Verteidigung der heiligen Stätten. Das ist sowas wie der IS, so muss man sich die vorstellen. Und das Verhältnis von dieser Truppe zum türkischen Staat ist auch so wie das vom IS. Also sie ließen sich gerne bewaffnen und aufwiegeln. Also man muss sich vorstellen, die Kommunisten kamen an und dort stand dann gleich schon eine Truppe von Männern mit langen Bärten, Knüppeln und Steinen und brüllten Tod den Ungläubigen und haben sie erstmal, man kann sagen, von Stadt zu Stadt vertrieben. Die sind also von einer zur nächsten Stadt dann geflohen, bis sie am Schluss dann am Schwarzen Meer anlangten und wieder so ein islamistischer Lynchmob dort stand. Und dann bot ihnen ein Bootsmann an, wir bringen euch mit Schiffen in Sicherheit. Es war hier, ja, der 29. Januar 1921. Die Kommunisten stiegen auf ein Boot, stachen ins Meer, wollten in Sicherheit. Zweites Boot folgte ihnen und keiner von ihnen kam lebend zurück. Sophie, seine Frau, der Generalsekretär Etem Nejat und 13 weitere führende Kader der TKP wurden ermordet. Ob der Befehl von Mustafa Kemal kam, ist Spekulation. Dass die Kemalisten hinter dem Mord steckten, sicherlich. Man kann auch sagen, es war der erste große Mord, eigentlich das von dem, was wir immer noch als tiefen Staat bis heute bezeichnen. Also Kräfte, die ja bis heute weiter morden. Es gibt immer noch in der Türkei eben Morde unbekannter Täter. Hier ein Bootsmann, der an diesen Morden beteiligt war, der kam tatsächlich ins Gefängnis und er war dann gleich das nächste Opfer des tiefen Staates gewesen. Man brachte ihn um, bevor er reden konnte. Gleichzeitig wurden übrigens, als hier die Führungsgruppe der Kommunisten aus Baku ermordet wurde, wurde die Volkskommunistische Partei, also die anatolischen Linksradikalen, verboten, ihre führenden Leute verhaftet. Und nun sollte man denken, dass das in Moskau für Aufruhr sorgt. Dem war nicht so, weil tatsächlich die Kommunistische Internationale und im Kreml hieß es, am wichtigsten ist es, die Türkei irgendwie an unserer Seite zu halten als antiimperialistischer Partner. Und man hat weiter kräftig Geld und Waffen geliefert, nur leisen Protest gegen die Ermordung der Kommunisten erhoben. Erst Monate nach den Morden haben überhaupt auch, hat die Izvestia, die Zeitung der Kommunistischen Partei Russlands, Oder die Pravda, die haben also erst Monate später überhaupt über diese Morde berichtet. Und man muss sagen, die Kommunistische Internationale hat hier gegen ihre eigenen Prinzipien verstoßen, denn die hießen, wir können eine nationalistische, antiimperialistische Bewegung unterstützen. Wir sollen das sogar tun, aber nur, wenn diese Bewegung bereit ist, kommunistische Aktivitäten zu dulden. Und das war ja ganz offensichtlich hier in der Türkei nicht der Fall. Man muss sagen, später, im Falle Chinas oder so, wurde eine solche Politik oft mit Stalin verbunden. Aber hier, Stalin hatte hier gar nicht mitgespielt, es war Lenin und es war auch Trotzki, die diese Politik der Kommunistischen Internationale auf die Türkei übertragen haben. Und hier im Grunde genommen die schwache türkische kommunistische Bewegung einer rein antiimperialistischen Strategie geopfert haben. Und es ist sicherlich, man könnte die Frage stellen, hätte nicht die Bewegung von Etim den Tscherkessen und die Grüne Armee und solche Gruppen viel mehr die Kriterien der Kommunistischen Internationale erfüllt für antiimperialistischen Kampf bei Duldung oder sogar Übernahme kommunistischer Ideen? Musste man unbedingt hier Mustafa Kemal und seine Offiziere unterstützen, die zum damaligen Zeitpunkt zahlenmäßig nicht unbedingt stärker waren wie die Partisanenbewegung? Es hätte tatsächlich Alternativen gegeben. Nun, die Kommunistische Internationale war auch noch und Russland waren auf der Suche übrigens nach Alternativen, aber sie schauten eher auf den Armenier schlechter Enver, mit dem sie eine Zeit lang liebäugelten, bis klar war, dass doch die Kemalisten siegen würden. Die siegten dann auch 1922 gegen die Griechen und die Westalliierten. Und die Türkei war jetzt wieder vereint. Konstantinopel, Istanbul gehörte jetzt wieder, war jetzt also auch wieder unter Kontrolle der Nationalregierung, also der kemalistischen Regierung in Ankara. Und für die Kommunisten bedeutete das, dass jetzt eigentlich die Führung des Kommunismus an hier diese Parteistruktur in Istanbul überging. Also an diese elitäre Gruppe um ihre Zeitung Aydinlik, um ihren Vorsitzenden Hüsnü Daimer. Die hatten jetzt die führende Rolle und sollten von jetzt an eigentlich den Kommunismus in der Türkei nachhaltig prägen. Und da zeigte sich das erste Problem. Diese Gruppierung hat sich nämlich erstmal sehr schnell an den Kemalismus angepasst. Ihr Vorsitzender Hüsnü trat also offen eigentlich für eine Art Staatskapitalismus ein, nicht Sozialismus, sondern er sagte Staatskapitalismus, Schutz des heimischen Kapitals. Wir müssen die ausländischen Agenten des Kapitals rausschmeißen. Darum muss es jetzt erstmal gehen. Und so. Er wurde dann zwar von der Kommunistischen Internationale kritisiert wegen Klassenkollaboration, aber er hat diese Linie im Wesentlichen beibehalten die nächsten Jahre. Auch daraus leitete sich dann auch die Haltung der Kommunistischen Partei zu den kurdischen Aufständen ab. 1925 kam es ja zu einem kurdischen Aufstand, in dem, ich sag mal, nationale Elemente, also der Kampf für das Recht auf eigene Sprache, auf Autonomie und so, mit religiösen Elementen, der Forderung Rückkehr zum Sultanat, Scharia und so sich vermischt haben. Also da waren, sagen wir mal, sehr gerechtfertigte Forderungen ebenso vertreten wie reaktionäre Forderungen in diesem Aufstand. Und hier eben die Kommunistische Partei hat es dann nur so analysiert, hat gesagt, die Kurden, das sind doch alles Feudalkräfte, während die Kemalisten immerhin eine fortschrittliche bürgerliche Bewegung sind, also müssen wir die jetzt gegen diesen feudalen kurdischen Aufstand unterstützen, der, so die Meinung der Kommunisten, auch noch von England unterstützt würde vom Imperialismus. Gut, diese Haltung brachte der Kommunistischen Partei allerdings nichts ein, denn mit den Ausnahmegesetzen, die sich jetzt hier die Regierung in Ankara geschaffen hat, um die Kurden niederzuschlagen, wurden gleichzeitig dann auch die Kommunistische Partei verboten, ihre Führer eingesperrt und zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Und von diesem Zeitpunkt an kann man eigentlich sagen, war die TKP eigentlich bis heute illegal. Es gibt heute Parteien, die sich kommunistisch nennen und so, aber es ist nach wie vor, sind die Gesetze da, die eigentlich die Gründung einer kommunistischen Partei in der Türkei verbieten. Zum Zeitpunkt ihres Verbots hatte die Partei vielleicht 500 Mitglieder, heillos zerstritten. Sie hatte eine Auslandsführung unter Hüsnü, der dann also nach kurzer Haft, also ist er dann eben ins Ausland entkommen, stand also direkt dann auch unter Moskauer Einfluss. Und diese inländische Parteistruktur hat die nächsten Jahre vor allem damit zu tun gehabt, ja, gegen sich selbst zu kämpfen. Es waren unzählige Klickenkämpfe, Fraktionskämpfe, später dann auch in den 30er Jahren, analog, sag ich mal, zu den Säuberungen in der Sowjetunion, gab es dann entsprechende Hexenjagden auf Abweichler innerhalb der TKP. Prominentes Opfer war gleichzeitig eins ihrer später prominentesten Mitglieder, der Dichter Nazim Hikmet, der als vermeintlicher Trotzkist aus der Partei auch ausgeschlossen wurde, aber es traf auch also viele andere. Also wirklich, also die Partei hatte, muss man sagen, eigentlich so gut wie keinen Einfluss in den 30er Jahren gehabt. Wenn wir was Linkes zu der Zeit suchen, naja, kann man darüber reden, ob tatsächlich die kemalistische Bewegung diese Rolle hatte mit ihren Sozialreformen, die, ja, ich sag mal, zwiespältig waren. Da waren sicherlich sehr wichtige Modernisierung, Straßenbau, Eisenbahnbau und ähnliches, Bildungsprogramme, Alphabetisierungsprogramme. Es gab lächerliche Dinge wie das Verbot, den Fes zu tragen und die Pflicht, Hüte zu tragen. Es gab das Verbot der religiösen Orden, was sicherlich eine fortschrittliche aber Maßnahme war, die aber so autoritär durchgeführt wurde, dass das Ergebnis, wie wir heute sehen, eher kontraproduktiv war. Für die Kommunisten waren aber, die passten sich sehr stark an diese Bewegung an, unterstützten eigentlich die kemalistische Bewegung. Und Mustafa Kemal erklärte zwar den Kommunisten dann auch, also ihr seid unpatriotische, antinationalistische Elemente, und er ließ immer wieder einige ihrer Führer einsperren, aber es war eine Art Zuckerbrot und Peitsche. Die wurden nämlich dann auch immer wieder mal amnestiert und man bot ihnen dann gleich auch gute Jobs im Staat an, zum Beispiel in den Ökonomiekommissionen, die auch hier Fünfjahrespläne ähnliches machten, und eine ganze Reihe prominente Kommunisten wechselten dann in die kemalistische Bewegung, gaben dort Anfang der 30er Jahre dann noch eine Zeitschrift raus, die heißt Kader. Und diese Zeitschrift bemühte sich darum, eigentlich ein Wirtschaftsprogramm für den türkischen Sozialismus oder Kemalismus zu entwerfen. Und das, also in dieser Zeitschrift, diese Ideen dort, finden wir bis heute bei ganzen Teilen der sogenannten nationalen Linken in der Türkei wieder. Also es ist, wenn man so will, ein Sozialismus, der aber nur aus Industrialisierung und Planwirtschaft besteht, wo aber zwei andere eigentlich für uns sicherlich zentrale Elemente fehlen, nämlich die Rätedemokratie, die Arbeiterdemokratie, das fehlt hier, sondern, wie man hört, Kadro, also die Kader, die sollen alles entscheiden, und der Internationalismus fehlt auch. Sozialismus wird hier eigentlich als eine Ideologie der nationalen Befreiung verstanden. Ja, komm, machen wir einen großen Sprung schon mal in die 40er Jahre. Bis zu dem Zeitpunkt gab es ja in der Türkei eine staatskapitalistische Wirtschaft. Es war gelungen, eigentlich aus einem unterentwickelten Land ein Land zu schaffen, in dem jetzt eine nationale Bourgeoisie existierte. Das gab es ja zum Zeitpunkt der Gründung der Republik noch gar nicht. Im Osmanischen Reich waren ja die Kapitalisten, es waren Griechen, es waren Armenier, und die wurden totgeschlagen oder verjagt. Es musste also eine neue muslimisch-türkische Bourgeoisie erstmal geschaffen werden. Sobald die dann aber da war, Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre, hat sie sich nicht so verhalten, wie es sich Mustafa Kemal Atatürk gewünscht hat. Es waren keine Patrioten, sondern es waren eben Kapitalisten, und sie wollten als solche handeln, und sie wollten vor allem erstmal die staatliche Zwangswirtschaft abschaffen. Sie wollten freien Handel mit der Welt treiben können, und damit endete eigentlich dann auch die kemalistische Staatswirtschaft, der sogenannte Etatismus. Und stattdessen hat sich diese Bourgeoisie ja in die Arme des Weltimperialismus geworfen, hat die Türkei wieder an die Imperialisten verkauft, es folgte der NATO-Beitritt, es folgte bis heute eine Wirtschaft, die im Wesentlichen auf ausländischen Zuschüssen angewiesen ist, weil im Land viel weniger produziert, erzeugt wird, als das Land verbraucht. Und ja, was gibt die Türkei bis heute der Welt dafür oder den westlichen Welt, dass sie ihnen viel Geld und Waffen und so gibt? Sie bietet ihnen ihre Geopolitik an, als unsinkbarer Flugzeugträger zwischen Europa, Kaukasus, Asien und Afrika gelegen. Sie bietet sich an als Söldnertruppe in allen möglichen Kriegen und Krisenherden. Und wenn es gerade keine Krisen und Kriege gibt, dann schafft sie die auch durchaus selber, um wieder Gelder im Ausland also locker zu machen. Naja, und diese türkische Bourgeoisie, die nun entstanden war, der gelang es, 1950 ihre eigene Partei an die Macht zu bringen, die Demokratische Partei. Bis dahin, also bis 1945 oder so, gab es hier eine Einparteienherrschaft durch die Kemalistische Republikanische Volkspartei. Danach fanden einmal freie Wahlen statt, die hat diese Republikanische Volkspartei noch gewonnen, aber 1950 kam eine Partei an die Macht, die Demokratische Partei. Es ist eine Partei, die könnt ihr euch so vorstellen wie heute die AKP. Also es ist eine Partei, die wieder die religiösen Gefühle der Massen aufstachelte, die wieder den religiösen Kräften die Macht zurückgab, die ein enges Bündnis mit den einheimischen Kapitalisten, aber vor allem auch den Großgrundbesitzern pflegte, und die es schaffte, also im Land in den, ich glaube, 10 Jahren ihrer Regierung so viel Chaos zu schaffen, dass am Schluss dann, das ist das Positive, wirklich Massendemonstrationen gegen sie gab. Nur es gab keine radikale, nicht einmal eine reformistische Linke zu dieser Zeit. Alle Parteiansätze, die sich gründeten, waren gleich wieder verboten worden, ebenso Gewerkschaftsgründungen. Was es gab, war inzwischen schon ein Gewerkschaftsbund, türkisch, ein ja, staatsnaher Gewerkschaftsbund, den CIA-Berater in den 50er Jahren aufgebaut haben, um die Arbeiter zu kontrollieren, nicht um ihre Rechte zu verteidigen. Unabhängige Gewerkschaften wurden gleich verboten. Und wir finden zu der Zeit eigentlich ja, ein radikales Gedankengut unter einigen wenigen Intellektuellen und in Teilen der Armee noch. Man muss sagen, zu dem Zeitpunkt war nämlich das Offizierskorps tatsächlich noch, wurde gebildet aus, ja, aus Arbeitersöhnen, aus jungen Männern oder dann etwas älteren Männern, aus armen Familien, die auch wirklich noch, also die waren Kemalisten, aber die waren überzeugt, also dass sie den Fortschritt bringen, dass sie das Land entwickeln können, und hatten da durchaus also wirklich fortschrittliche Ideen gehabt. Und gleichzeitig hatten sie Angst, dass das Chaos im Land zunimmt. Also die Demonstrationen gegen die Regierung der Demokratischen Partei, gegen Menderes, wurden immer stärker. Und diese Militärs wollten nun zwei Dinge. Sie wollten verhindern, dass es zu einer echten Revolution kommt. Oder eben auch einer Spaltung der Armee. Es drohte ja regelrecht eine Spaltung der Armee, weil also auch Soldaten anfingen mitzudemonstrieren. Und gleichzeitig wollten sie eigentlich die kemalistischen Ideale wieder restaurieren. Und so kam es dann 1960 zum ersten Militärputsch in der Geschichte der modernen Türkei. Ein Militärputsch, den aber viele auch, ja, sagen wir, nationale Linke dann eher als 27. Mai-Revolution bezeichneten. Und es war ausnahmsweise mal, kann man sagen, sogar ein Putsch mit einem relativ positiven Auskommen. Es wurde nämlich eine neue Verfassung eingesetzt, die eigentlich mit die fortschrittlichste in der bisherigen Geschichte der Türkei ist. Das Recht auf Arbeit, viele andere soziale Rechte, demokratische Freiheiten standen drin. Erstmals war es möglich und erlaubt, sozialistische Schriften zu verbreiten, auch Parteien, sozialistische Parteien zu gründen, solange die sich noch nicht direkt so nannten zumindestens. Also diese Verfassung öffnete erstmal tatsächlich die Tür für die Entstehung auch einer sozialistischen Bewegung in der Türkei, aber etwas anderes öffnete diese Tür auch, und das ist viel entscheidender noch als diese Verfassung, und dafür können die Militärs gar nichts, nämlich das rapide Vordringen kapitalistischer Verhältnisse in der Türkei. Also es wurde, die feudalen Strukturen wurden immer weiter zurückgedrängt. Es wurden also hier durch moderne Landwirtschaftstechniken viele Kräfte auf dem Land freigesetzt, die als Arbeitskräfte in die Städte kamen. Dort bildeten sich dann die Gecekondus, also diese ja, Slumviertel, kann man sagen, an den Stadträndern, in denen die ehemaligen Bauern saßen, eine Hoffnung, Arbeit zu finden. Und es bildete sich eine richtige Arbeiterklasse, inklusive einer Industriearbeiterklasse, heran aus diesen ehemaligen Landarbeitern und Bauern. Anfang der 60er Jahre gab es 2,2 Millionen richtige Arbeiter, also lohnabhängige Arbeiter in der Türkei. Ende der 60er Jahre waren es schon 3,9 Millionen. Und das plus die neuen demokratischen Freiheiten war die Voraussetzung, dass sich in den 60er Jahren eben zwei große sozialistische Hauptströmungen heranbildeten. Die eine Strömung, das war die Arbeiterpartei der Türkei, eine von Gewerkschaftern gegründete, dann aber auch von Intellektuellen geführte Partei, die, ja, ich sag mal, einen parlamentarischen Weg zum Sozialismus gehen wollte. Eine Partei, die also durchaus davon ausging, die Türkei ist schon reif für den Sozialismus. Der Kapitalismus ist weit genug fortentwickelt, die Arbeiter sind stark genug, um zum Sozialismus zu gehen. Aber diese Partei sagte, die Verfassung gibt uns so viele Rechte, dass wir das über den parlamentarischen Weg schaffen können. Und also über Wahlen. Diese Partei schaffte es tatsächlich 1965, 3% der Stimmen, das sind 270.000 Stimmen zu kriegen und aufgrund eines günstigen Wahlrechts 15 Abgeordnete ins Parlament zu entsenden. Und für die Anhänger dieser Partei war das also sozusagen der Durchbruch. Sie sagten, naja, bei der nächsten Wahl werden wir dann gleich schon, vielleicht nähern wir uns der Mehrheit. Also ich meine, man muss diese Euphorie verstehen, weil es war das erste Mal, dass also legal Sozialisten im türkischen Parlament saßen, dass sie auch die Möglichkeit hatten, über ihre Wahlspots im Fernsehen, im Radio vor allem, das Radio war damals sehr wichtig, Millionen Menschen zu erreichen, dass also sozialistische Ideen überhaupt offiziell in der Türkei diskutiert werden konnten. Also es ist eine Sache, also heute erscheint es uns naiv, dieser parlamentarische Weg zum Sozialismus, aber damals war das erstmal eine ganz ungeheure Sache, dass überhaupt über Sozialismus, über Planwirtschaft, über diese ganzen Themen, über Arbeiterrechte im großen Stil diskutiert werden konnte. Allerdings hatte diese Partei gar nicht so viele Arbeiter als Unterstützer. Das war das Ding. Sie war zwar von lauter Gewerkschaftern gegründet worden, aber ihre Wähler, stellte sich raus, das waren eher die städtischen Mittelklassen und nationale und religiöse Minderheiten, also vor allem Kurden und Aleviten. Die Partei hat dann Ende der 60er Jahre, ab 1968, steckte sie dann auch in der Krise. Zum einen, weil, da komme ich gleich drauf, ist inzwischen auch konkurrierende und in ihrem Auftreten, nicht unbedingt im Inhalt, aber im Auftreten radikalere Strömungen, auch in der Jugend gab. Aber zum anderen gab es auch in der Partei dann Streit, wie ist der Prager Frühling zu bewerten, wie ist die Rolle der Sowjetunion zu bewerten, also das, was man heute auch als Stalinismus-Diskussion bezeichnen würde. Und ein Teil der Führung dieser Partei hat dann sich in Richtung einer Politik entwickelt, wie wir sie jetzt vom Eurokommunismus kennen, also auch, ja, ein Kommunismus, der eben nicht nach sowjetischem Vorbild, sondern eher, ich sag mal, eine Art linke Sozialdemokratie sein sollte. 1969 galt ein neues Wahlrecht und die türkische Arbeiterpartei hatte auch schon Einfluss verloren. Sie konnte nur noch 2 Abgeordnete ins Parlament entsenden, spielte da eigentlich keine große Rolle mehr. Wofür sie allerdings zu der Zeit eine wichtige Rolle noch spielte, das waren die Kurden. Denn im Rahmen dieser Partei konnten sich erstmals auch in den kurdischen Gebieten die Menschen eigentlich legal organisieren und sie haben ihre eigenen man kann sagen, fast eine autonome Fraktion innerhalb der Partei gegründet, die dann sich, sie nannten sich nicht Kurden oder so, das war strikt verboten, aber sie traten als Ostvereine auf, sie sprachen von der Ostfrage und sie forderten sowohl soziale Forderungen wie eine Landreform, gerade im Osten, in den kurdischen Gebieten, in große Teile des Landes, eben in der Hand von Großgrundbesitzern, aber sie traten eben auch für nationale Ziele ein, das heißt also für das Recht auf eigene Sprache, auf eigene Kultur. Und die TIP gab es, also diese Partei gab sich auch ein Programm, in dem sie, und das ist also weiter als, sagen wir, heute viele Linke in der Türkei, in dem sie offen die Kurden als Nation anerkannten, eben nicht nur als unterdrückte Minderheit, sondern als Nation. Und in dem Programm sprach sich die Partei gegen die Zwangsassimilation aus, aber da endet es auch schon wieder. Selbstbestimmungsrecht oder gar Autonomie, das stand für diese Partei nicht zur Diskussion, aber man kann sagen, dass sich eben hier im Umfeld dieser Partei Strömungen entwickelten, die dann auch später durchaus auch auf einige einwirkten, die wir dann in der PKK oder in anderen eher reformistischen kurdischen Parteien wiederfanden. Die Thematisierung der kurdischen Frage war allerdings auch einer der Gründe, warum die Partei dann später nach dem nächsten Putsch verboten wurde. Naja gut, diese Partei war die eine große Strömung. Die andere Strömung nennt sich also Strömung für eine nationaldemokratische Revolution, MDD auf Türkisch abgekürzt. Zuerst ging diese Diskussion los 1961 in einer Zeitschrift, die hieß Jön Richtung. Da wurde also versucht, ähnlich wie schon in dieser Zeitschrift Kadro aus den 30er Jahren, hier so eine Synthese aus Kemalismus und Sozialismus zu bilden, einen dritten Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus vielleicht zu entwerfen für einen türkischen Sozialismus. Dort tauchte dieser Begriff dann auch erstmals auf. Was man sich so vorstellte, das war so, was ich denke, so ähnlich wie der arabische Sozialismus der Baas-Parteien oder von Nasser. Aber diese Zeitschrift Jön war tatsächlich Ja, man kann sagen, unter Intellektuellen, und dazu zählten auch noch eine ganze Reihe Militärs, eine Massenzeitung gewesen. Also mit zum Teil 30.000 Auflage. Also heute in Deutschland haben wir, glaube ich, keine linke Zeitung mehr mit so einer Auflage. Und damals in einem Land, wo also viel weniger gelesen wurde, ist das schon erheblich. Eine Zeitung, in der überhaupt sozialistische Ideen diskutiert werden, mit so einer Auflage. Allerdings zeigte sich in der Zeitschrift Jeune und auch in anderen Strömungen dieser nationaldemokratischen Revolution, naja, die sahen als revolutionäres Subjekt, ja, ich sag mal, ihre eigenen Leser und ihre eigenen Autoren. Nämlich, sie drückten es immer so aus, die Schicht der Intellektuellen in Armee und Zivilleben. Patriotische, kemalistische Intellektuelle, die sollten eigentlich das revolutionäre Subjekt sein. Naja, und wie machen Intellektuelle im Militär Politik? Durch Putsche. Also hier wurde ganz offen eigentlich einem Putsch das Wort geredet, weil man sagte, die Volksmassen im Land, die Bauern die werden dumm gehalten. Die sind viel zu abhängig von ihren Großgrundbesitzern. Drum, bei Wahlen wird es in der Türkei immer eine reaktionäre rechte Mehrheit geben. Drum bringt es gar nichts, so wie diese Arbeiterpartei auf Wahlen zu setzen, sondern man braucht eigentlich einen Putsch und dann soll eine Militärjunta aus demokratischen, patriotischen Offizieren, sondern gemeinsam mit den zivilen Intellektuellen, also vor allem den Studenten, dann hier gegen die feudalen Überreste im Land kämpfen und gegen die Imperialisten, also vor allem gegen die US-Stützpunkte vorgehen. Nach dieser Zeitung Jön kam dann nämlich eine andere Zeitung, Türk Solu, türkische Linke, die hieß wirklich so, und da war also der Initiator ein alter TKP-Mitglied, ein alter Kommunist, Mirivelli. Der hat dann nämlich diese Jön-Theorie auch weiterentwickelt, hat gesagt, naja, unser Ziel ist schon Sozialismus. Die Jön-Leute, die wollten gar nicht bis zum Sozialismus. Die wollten nur ihren dritten Weg und das reichte ihnen schon. Aber Mirivelli sagte, nee, wir wollen schon zum Sozialismus. Aber er hat gesagt, die Türkei ist heute noch ein halb feudales und halb koloniales Land. Und darum steht jetzt gar nicht die sozialistische Revolution an, sondern wir müssen erstmal eine bürgerliche nationale Etappe machen. Wir müssen erstmal gegen imperialistische Abhängigkeit und gegen feudale Rückständigkeit für eine völlig unabhängige Türkei kämpfen. Und wenn uns das gelungen ist, dann können wir weitergehen. Dann können wir den nächsten Schritt machen zur sozialistischen Revolution. Und Mirivelli und andere sagten auch noch, ist das revolutionäre Potenzial des Kemalismus nicht ausgeschöpft. Und es gab also im Umfeld dieser Strömung auch immer wieder mal mehr, mal weniger große Hoffnung eben, dass die Armee ja, den erhofften Umsturz macht. Sowohl Mirivelli wie auch diese Zeitung Jön waren jetzt, wenn man so will, eigentlich nur Zeitungen, die wendeten sich an Militärs, an Intellektuelle, aber hatten noch keine echte Massenbewegung. Aber die Bewegung kam jetzt auch ab Mitte der 60er Jahre. Es gab dann die Föderation der Ideenclubs, also eine Strömung, die uns viel bekannter ist unter ihrem späteren Namen Defgenç, Revolutionäre Jugendföderation. Das war ursprünglich die Studentenvereinigung dieser türkischen Arbeiterpartei. Aber innerhalb dieser Vereinigung setzten sich immer stärker eben die Anhänger dieser Theorie der nationaldemokratischen Revolution durch. Und hier diese Defgenç, will ich jetzt einfach mal den späteren Namen nennen, die haben dann eben schon 1967, 1968 große Kampagnen gemacht gegen die 6. US-Flotte, also gegen die US-Flotte im Mittelmeer, die immer wieder in Konstantinopel, in Istanbul anlegte. Sie haben dort die Schiffe angegriffen, die Matrosen ins Wasser geschubst oder ihnen die Mützen weggerissen, und hatten da also antiimperialistische Kampagnen, wo sie durchaus immer wieder auf Sympathien auch wirklich in großen Teilen der Bevölkerung stießen. Es gab dann eine Welle von Universitätsbesetzungen und die Studenten gingen auch aufs Land, um armen Bauern in dieser Zeit zu helfen, das Land von Großgrundbesitzern zu besetzen. Ein Schlüsselereignis kam jetzt im Februar 1969, der sogenannte Blutige Sonntag. Es gab dort also wieder eine große Demonstration, auch gegen Imperialismus, gegen US-Flotte. Und damals wurden also am Taksimplatz wurde eine Demo von 10.000 Studenten, also die wurden attackiert von Grauen Wölfen und von Islamisten, mit dabei Abdullah Gül und einige andere, die wir heute als AKP-Größen kennen. Die waren also damals, hatten, ich glaube, weiße oder grüne Armbänder angehabt, um sozusagen als Zivilfaschisten, als die Guten dazustehen. Die wurden von der Polizei durchgelassen und haben hier diese Demonstration angegriffen. Es gab viele Verletzte, es gab zwei Tote. Und man kann sagen, dieser blutige Sonntag spielte für die Studierendenbewegung in der Türkei eine Rolle, wie die Ermordung von Benno Ohnesorg 1967 in Berlin, auch durch einen Polizisten. Und so wie also hier, kann man sagen, nach Ohnesorgs Ermordung eigentlich hier auch in der Studentenbewegung die Militanzfrage dann gestellt wurde, die dann ja irgendwann später auch in der RAF endete. So wurde dann auch hier innerhalb der DEFGENSH, der Revolutionären Jugend, auch die Militanzfrage, die Frage der Selbstverteidigung aufgeworfen. Und es kam hier dann auch zur endgültigen Spaltung. Die Anhänger der türkischen Arbeiterpartei, die strikt legalistisch waren, wurden also wirklich verdrängt. Und in der DEFGENSH und die DEFGENSH selber, also hat sich nun ganz offen auf Lenin, Mao, Che Guevara, Fidel Castro, Stalin, andere berufen und gab die nationaldemokratische Revolution jetzt als ihr Nahziel aus. Innerhalb der DEFGENSH bildete sich dann übrigens noch eine Fraktion, die unterschied sich von diesem Ziel, nationaldemokratische Revolution, auch nicht weiter. Aber interessant ist, also diese Gruppe nannte sich proletarische Sozialisten und die haben eigentlich im Grunde genommen das Gleiche gefordert wie die anderen auch, aber haben es vor allem maoistisch verpackt. Und deren Chef war ein gewisser Doğu Perinçek, eine Figur, die bis heute in der türkischen Politik eine wichtige Rolle spielt. Nur war er wohl noch nie so mächtig wie heute. Er ist heute zwar ohne Regierungsamt, aber die rechte Hand, kann man sagen, von Erdogan. Nach dem Putsch im Juni wurde dieser Doğu Perinçek, dieser Ex-Maoist, nämlich dann wirklich mit seinen Leuten rangeholt, um jetzt die ganzen Säuberungen im Staatsapparat durchzubringen. Und er ist, ja, also er gilt so auch als der Architekt jetzt des Versuchs, wieder mit Russland und selbst mit der syrischen Regierung wieder Kontakt zu kriegen. Hier in Deutschland ist diese Strömung übrigens als TGB, Türkischer Jugendbund, bis heute aktiv. Die Partei hatte verschiedene Namen dann gehabt, und so nennt sich heute Vaterlandspartei oder Heimatpartei Vatanpartisi. Aber damals tauchte dieser Doğu Perinçek schon auf. Sehr viele sind überzeugt, dass er damals schon ein Agent des Staates gewesen ist. Ich weiß nicht, ob man ihm das Agententum immer beweisen kann, aber seine fatale, in jedem Fall immer nationalistische Politik, seine gegen andere Linke gerichtete Politik, haben wir also schon zu dieser Zeit durchaus sehen können. Ja, in dieser Phase, Ende der 60er Jahre, erleben wir dann auch ein echtes Aufleben der Arbeiterbewegung. Es gab eine Welle von wilden Streiks und ein Höhepunkt war dann eben auch eine zweitägige, man kann sagen, Besetzung Istanbuls durch die Arbeiter. Die Regierung plante nämlich ein Gesetz, das eigentlich zum faktischen Verbot der neu gegründeten kämpferischen Gewerkschaftsföderation DİSK geführt hätte. Und da gingen dann Zehntausende, Hunderttausende Arbeiter in Istanbul, in Izmir, anderen Städten auf die Straße, und schmissen die Sicherheitskräfte sozusagen raus. Istanbul war wirklich 2 Tage in Arbeiterhand. Erst als der Ausnahmezustand ausgerufen wurde und Panzer in die Stadt rollten, wurde dieser Arbeiteraufstand dann wieder eingedämmt. Die gewerkschaftsfeindlichen Gesetze waren tatsächlich erstmal vom Tisch. Und ich sag mal, für jeden, der sehen wollte, war eigentlich klar, es gibt jetzt eine revolutionäre Klasse in der Türkei. Es ist also keine Ausrede mehr, die Türkei ist halb feudal oder ähnliches. Es gibt eine starke kämpferische Arbeiterbewegung. Diese linken Studenten haben ja mitgemacht bei diesem Arbeiteraufstand. Aber sie haben ihre politische Linie tatsächlich nicht geändert, sondern im Gegenteil, sie haben sich weiter radikalisiert. Radikalisiert aber nicht in Richtung, dass sie sagten, wir machen jetzt Arbeiterpolitik, wir stellen jetzt die Klassenfrage, sondern Radikalisierung bedeutete für die Studentenbewegung bewaffneter Kampf, bedeutete damit aber auch, sich zu isolieren von der Bevölkerung, von den Arbeitern, weil wer den bewaffneten Kampf führen will, muss in den Untergrund gehen und schneidet sich eben damit von den tatsächlich reell vorhandenen Bewegungen, in dem Fall auch ab. Die DEFGENSH beschloss also tatsächlich den bewaffneten Volkskampf und verschiedene Gruppen darin gingen dann dazu über, diesen Kampf auch zu führen. Zuerst mal gab es aber, als die Diskussion noch lief, 1971, Anfang 1971, wieder einen Putsch. Ein Putsch, der von großen Teilen der Linken und auch der Linksradikalen erstmal begrüßt wurde, weil die ja alle dachten, das Militär ist eine fortschrittliche Kraft und wird jetzt die Unabhängigkeit, wenn nicht sogar den Sozialismus, einführen. Diese Illusionen haben sich innerhalb von 3 Tagen zerschlagen, als die Arbeiterpartei, die Gewerkschaftsföderation DİSK, die DEFGENSH und viele andere verboten, ihre Führer eingesperrt, zum Teil ermordet wurden. Ja, der große Fehler der Linken war gewesen, sie haben nicht den Klassencharakter der Armee angeschaut, der sich gewandelt hatte. Es waren nicht mehr die Arbeiteroffiziere von 1960, sondern die NATO, vor allem die USA, hatten nach dem Putsch 1960 mit ihren Beratern, nämlich die Rentenkasse für Offiziere, OJAK, aufgebaut. Und das ist jetzt nicht irgendeine soziale Einrichtung für alternde Offiziere, sondern es ist tatsächlich einer der größten Konzerne der Türkei geworden. Und die Offiziere und Generale waren alle Anteilseigner, also einer der größten Konzerne der Türkei. Und sie waren auch von der ärmsten Gruppe des Staatsapparates noch in den 50er Jahren zur privilegiertesten Gruppe sozusagen Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er aufgestiegen. Diese Offiziere verteidigten nicht mehr kemalistische oder patriotische oder sonstige Ideale, sie verteidigten den Kapitalismus, weil sie selber inzwischen zu Kapitalisten geworden waren. Und diese materialistische Analyse hatten hier die türkischen Linken nicht gemacht, die sich hier täuschen ließen vor wohlklingenden kemalistischen, zum Teil antiimperialistischen Slogans. Naja, der Putsch war da, die Militärdiktatur war da, aber es gab Guerilla-Bewegungen, die jetzt erstmal den Kampf aufnahmen. Nicht gegen die Militärdiktatur, weil man sah in den Offizieren ja immer noch potenzielle Verbündete, sondern der Kampf wurde aufgenommen, ja, gegen die imperialistischen Kräfte. Wir finden hier die Volksbefreiungspartei Front der Türkei, die THKPC um Mahir Çayan, einen der vormaligen Defgenç-Führer. Und wir finden die Volksbefreiungsarmee der Türkei von Deniz Geçmiş. Da schieden sich jetzt nicht so wahnsinnig vom Programm. Deniz Geçmiş war eher Richtung Maoismus und darum auch eher für den ländlichen Kampf, während Mahir Çayan eher den städtischen Kampf propagierte. Beide Bewegungen bestanden aus einigen hundert Studenten. Und sie führten Banküberfälle zur Eigenfinanzierung durch, einige Geiselnahmen auch von US-Soldaten, die unversehrt, ohne dass Lösegelder gezahlt wurden, freikamen. Ein israelischer Konsul wurde entführt, der wurde umgebracht. Es gab einige Anschläge. Alles nichts, was den Staat hätte nachhaltig erschüttern können. Dann wurden hier Deniz Geçmiş, seine Genossen Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, wurden verhaftet, wurden gefasst, wurden zum Tode verurteilt. Die Abgeordneten der DP-Nachfolgepartei, die AP, die Gerechtigkeitspartei, also auch ein AKP-Vorgänger, brüllten übrigens im Parlament, als es um das Todesurteil ging, riefen sie immer 333. Ja, sie sagten, das bedeutet, wir wollen Rache. Denn nach dem Putsch 1960 wurden der damalige Ministerpräsident Menderes und zwei seiner Minister hingerichtet. Und jetzt die Nachfolgepartei sozusagen der damals Hingerichteten forderte jetzt als Rache die Hinrichtung von drei revolutionären antiimperialistischen Studenten und setzte das auch durch. Um sie freizupressen, hatten sich dann noch beide Guerilla-Bewegungen zusammengetan zu einer letzten Aktion. Sie haben einige NATO-Techniker entführt, aber es kam zum Massaker von Kızıldere. Am 26. März 1972 wurden hier eben die verbliebenen Guerillakämpfer und ihre Geiseln in einem Haus umzingelt, wehrten sich bis zum letzten Schuss. Das Haus wurde bombardiert. Es überlebte nur ein einziger, Ertuğrul Kürkçü. Heute ein führender Politiker der HDP, also dieser türkisch-kurdischen gemeinsamen linken Partei. Kürkçü ist übrigens derjenige, der jetzt zu Fidel Castros Beerdigung gereist ist, auch mit der Begründung, ich habe mich damals diesen Kampf angeschlossen, weil ich durch das Beispiel von Fidel ermutigt wurde. Ja, die anderen Gefangenen wurden hingerichtet. Bekannt sind die letzten Worte von Deniz Geçmiş vor seiner Hinrichtung. Er rief: Es lebe die vollkommen unabhängige Türkei, es lebe der Marxismus-Leninismus, es lebe die Brüderlichkeit des kurdischen und türkischen Volkes. Es sind auch, je nach politischer Darstellung der Autoren, andere letzte Worte überliefert. Manchmal fehlen die Kurden und es ist nur die unabhängige Türkei da. Manchmal ist auch vom Sozialismus die Rede. Also so ganz genau weiß man es wohl nicht. Ja, 1,5 Jahre währte die Guerilla-Phase. dann waren hier die, ja, man kann sagen, die Elite der türkischen Jugend ermordet, tot in den Gefängnissen. Die Guerilla selber hatte wenig bewegt, aber bis heute sind sie legendär. Und zwar bis weit in die, kann man sagen, in die Sozialdemokratie rein. Also man kann es am 1. Mai, wenn die Demos mal erlaubt sind, erleben, dass selbst Jugendorganisationen der CHP, also der kemalistischen Partei, mit den Bildern von Dennis und Mahir auf die Straße gehen. Also es wäre so, als ob die Jusos hier Ulrike Meinhof am 1. Mai zeigen. Also da kann man ein bisschen ermessen, welchen Eindruck diese revolutionären Linken dort hinterlassen haben. Ein Eindruck, den sie übrigens auch dann auf die späteren PKK-Gründer hinterlassen haben. Also Abdullah Öcalan und seine Freunde politisierten sich in dieser Phase in der Defgenç und in der Studentenbewegung und auch nach dem Putsch dann. Abdullah Öcalan kam das erste Mal ins Gefängnis, weil er eben für die Freiheit von Deniz Gezmiz demonstriert hatte und Flugblätter verteilt hatte. Und so, also drum, auch für die PKK sind hier Mahir und Deniz also bleibende Figuren ihrer Gründungsgeschichte. Das ist ganz wichtig auch, um zu verstehen, warum die PKK eben von Anfang an eigentlich eine linke Bewegung der Türkei war und eben keine kurdisch-nationalistische wie viele andere kurdische Gruppen. Es gab noch eine dritte bewaffnet kämpfende Gruppe, auf die ich eingehen möchte, vor allem auch, weil sie heute noch eine Rolle spielt und gerade in Deutschland scharf verfolgt wird. Das war nämlich dann die TKP-ML, also eine Gruppe, gegen deren angebliche Führungskader gerade in München ein Prozess läuft. Also 10 Mitglieder oder vermeintliche Mitglieder dieser Gruppe, die in Deutschland weder verboten noch auf einer Terrorliste steht, werden dort als angebliche Terroristen angeklagt, stehen also, sind seit mehreren Jahren bereits im Gefängnis. Ja, was hat's mit dieser Gruppe auf sich? Nun, ich hatte schon erwähnt, Doğu Perinçek, dieser Nationalmaoist, und in seiner Partei gab es eine Abspaltung um den jungen, damals Anfang 20-jährigen Ibrahim Kaypakaya, der eben hier einen, wenn man so will, einen orthodoxen Maoismus verteidigte gegen Perinçek. Und Kaypakaya hat sich also wirklich hingesetzt, hat eigentlich die Analysen von Mao zur chinesischen Geschichte genommen und auf die Türkei angewandt. Und er kam damit zu einem Ergebnis, das bis dahin völlig neu war für Linke in der Türkei. Er sagt nämlich, der Kemalismus hat nichts Fortschrittliches. Kemalismus ist eigentlich Faschismus. Die kemalistische Bewegung war eine Bewegung, sagte er, der Compradoren, Großbourgeoisie und der Grundherren. Ich würde ihm da widersprechen. Also ich denke, das trifft so nicht zu. Aber aufgrund einer tendenziell falschen Analyse, also er hatte hier ein Buch eines Moskauer Professors, das er anwandte. Und aufgrund dieses Buchs, das tatsächlich die kemalistische Entwicklung ein bisschen falsch darstellte, kam er aber zu richtigen Ergebnissen. Nämlich zum Bruch mit dem Kemalismus, den bis dahin eigentlich keine Strömung der revolutionären Linken vollbracht hatte. Und soweit dieser Bruch mal vollbracht war, kam dann auch schon der nächste entscheidende Schritt. Ibrahim Kaypakaya war auch der Erste, der ganz klar für das Selbstbestimmungsrecht der kurdischen Nation bis zur Unabhängigkeit, bis zur Bildung eines eigenen Staates eintrat. Und er und seine Leute, die eben hier aus der maoistischen Strömung von Perinçek raus sind, gründeten dann die Kommunistische Partei der Türkei, marxistisch-leninistisch. Sie gründeten die TIKO, die Arbeiter- und Bauernbefreiungsarmee der Türkei, als deren Guerilla-Arm. Schon relativ kurz nach Gründung, nachdem sie einige wenige Guerilla-Aktionen machten, ist Ibo in Gefangenschaft geraten. Er ist im Gefängnis von Diyarbakir zu Tode gefoltert worden. Und die kleine neue Partei war erstmal ihrer Führung beraubt, brauchte dann einige Jahre, um sich wieder aufzubauen. Vor allem auch in Deutschland hat sie sich dann also später auch wieder rekonstruieren können. Aber sie ist im Gegensatz zu diesen anderen ganzen anderen genannten Strömungen weiterhin aktiv. Sie hatten eine größere Abspaltung, aus der die MKP, maoistisch-kommunistische Partei, hervorging, die auch noch aktiv ist. Aber man kann also sagen, es sind sehr ehrliche Genossen, die bis heute ihren Weg gehen, bewaffnete Aktionen mit der PKK gemeinsam auch in den letzten Jahren gemacht haben, zum Beispiel gegen Staudammbaustellen, gegen Militärstützpunkte, vor allem in der alevitisch-kurdischen Provinz Dersim und am Schwarzen Meer, wo sie immer noch eine gewisse Verankerung haben. Gerade in Dersim, habe ich auch selber erlebt, ist diese Partei also bis heute, auch wenn sie wahrscheinlich, vielleicht haben sie weniger als zwei Hände voll bewaffnete Kader dort, Partisanen in den Bergen, aber wenn man in die Dörfer kommt, die Leute sagen, ja, das sind gute Jungs und so. Also das Gefühl ist dort weit verbreitet. Und diese, ja, eben Leute von dieser Partei stehen heute in Deutschland vor Gericht. Also ist auch wichtig, dass wir da auch solidarisch sind. Nun, gehen wir weiter in die 70er Jahre. Ich rede auch viel zu lang schon, sehe ich, aber ein paar Sprünge machen wir. Die 70er Jahre sind erstmal ja ab Mitte der 70er war überhaupt erst wieder eine legale Tätigkeit möglich. Schauen wir uns an, also wir sehen, wir erleben dort erstmal eine größere Zersplitterung der Linken. Wir haben, ja, auf der maoistischen Seite finden wir einerseits die türkische Arbeiter- und Bauernpartei, das ist die Partei von diesem Doğu Perinçek, die damals schon feindlich gegenüber aller anderen war. Nur bemerkenswert ist es, dass diese Partei damals gemäß der aus Peking vorgegebenen Drei-Welten-Theorie erklärte, naja, es gibt hier zwei große imperialistische Mächte, die USA und die UdSSR, aber die gefährlichere davon ist die UdSSR und deswegen trat Doğu Perinçek damals unbedingt für die NATO, für die EU bzw. EG ein, für den Westen ein, gegen den, wie er meinte, sowjetischen Sozialimperialismus. Also man sollte es ihm heute vielleicht manchmal einfach mal zeigen, wenn wir erleben, wie Perinçek heute drauf ist. Aber gut, wir kennen solche Wege ja durchaus auch. Ich sage nur Jürgen Elsässer. Nur ist der zum Glück bis jetzt nicht irgendwie als Berater irgendeiner Regierung bisher aufgestiegen. Aber genau. Also wir haben im Kleineren solche Gestalten hier auch. Wir finden dann eine weite, größere maoistische oder sehr bald auch enver-hodgeristische Strömung, nämlich aus den Resten der THKO, also einer der dieser studentischen Guerilla-Bewegungen, gründete sich eben hier eine, ja, eine Gruppierung, die es schaffte, eigentlich in kurzer Zeit, also von 1974 bis 1980, zuerst hinter Kim Il-sung zu stehen, dann die offizielle Pekinger Linie zu übernehmen. Da sind ihnen dann aber zu viele Leute zu Perinçek abgehauen, weil der das konsequent darüber brachte. Dann haben sie mit China gebrochen und haben dann sich hinter die albanische Arbeiterpartei gestellt. Alles übrigens immer per Mehrheitsentscheid. Also drum, man muss sagen, eigentlich ist es ein Zickzackkurs. Diese Partei war völlig unberechenbar für alle außenstehenden Menschen, aber weil sie es immer innerhalb mal abstimmen ließen, was gerade das Zentrum der Weltrevolution ist, blieb die Partei als solche für sich erstmal stabil. Ja, sie gründeten die Revolutionär-Kommunistische Partei der Türkei, die TDKP. Aus dieser Partei ging dann Jahre später eine heute noch existierende Partei EMEP hervor. Und in Deutschland kennen wir das als die Arbeiterföderation DiDEF, im Bundestag vertreten, unter anderem durch Sevim Dagdelen. Aber eben hier in den Ende der 70er Jahre fand sich vermutlich die größte Anhängerschaft Enver Hoxhas außerhalb Albaniens, fand sich in der Türkei. Da konnte Enver Hoxha überhaupt nichts dafür. Das wird ihn sicher durchaus irgendwie erfreut, vermutlich mehr verwundert haben. Aber die brachten damals also Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende auf die Straße. Viel interessanter als diese Strömung sind aber die sogenannten unabhängigen Linken. Also wenn man so will, die Erben der THKPC. Drei Gruppen kann man hier nennen. Das eine war eine eher stärker theoretisch orientierte Gruppierung, die dann auch theoretisch mit der Guerillastrategie abrechnete, um ihre Zeitung Kurtuluş Befreiung. Das war die kleinste, spielte keine so große Rolle. Dann haben wir zwei weitere, DEFJOL, der Revolutionäre Weg, und DEFSOL, die Revolutionäre Linke. Also die heute bestehende THKPC hat da ihre Wurzeln. Ja, DEFJOL wurde die stärkste linke Bewegung damals, sicher in den 70er Jahren. Und zwar eben eine Bewegung. Sie sahen sich noch nicht als Partei, sondern sie sagten, wir wollen erst die Partei aufbauen. Und dafür müssen wir erstmal unsere Kader ausbilden. Und das schaffen wir am besten in der breitesten Massenpraxis. Es war eine Bewegung, die also auch sehr anti-elitär war, sehr praxisorientiert. Und sie haben jetzt gesagt, naja, wir müssen schauen, wo lassen sich die Leute leichter organisieren. Das ist nicht das Industrieproletariat, sondern es ist die Landbevölkerung und es sind die Bewohner in den Gecekondos, in den Slums. Und dort hat man dann also stark aufgebaut. Und ein entscheidendes Thema, es war weniger der Kampf gegen den Imperialismus, wie bei dem Vorläufer, bei der THKPC, sondern der Kampf gegen den Faschismus. Die Grauen Wölfe wurden ja immer stärker. Und hinter den Grauen Wölfen stand das Amt für Spezialkriegsführung. Also die Grauen Wölfe waren eigentlich eine, ja, fast staatliche Struktur. Man nannte sie damals die Zivilfaschisten, weil auch die, ja, die anderen ihre Hinterwänder schon im Start saßen. Noch weiter dahinter, muss man sagen, stand die NATO. Also die Grauen Wölfe waren eigentlich eine Stoßtruppe von Gladio, also dieser NATO-Geheimtruppe, die es in vielen Ländern gab und die auch in Italien bombte und vielleicht auch hinter dem Oktoberfestanschlag stand. Und dort waren die Grauen Wölfe sozusagen das Hauptrekrutierungsfeld von Gladio. Wir hatten ja in den 70er Jahren eine schnelle Folge instabiler nationalistischer Regierungen, immer unter Einschluss der Grauen Wölfe. Und die NATO setzte damals auf eine Strategie der Spannung, um diese immer stärkere Linke zurückzudrängen und um die Bedingungen für einen Militärputsch vorzubereiten. Denn die NATO wollte also an ihrer östlichen Flanke gegenüber Russland auf gar keinen Fall ein instabiles, geschweige denn ein linkes Regime haben. Naja, und drum, der antifaschistische Kampf war für DEFSOL also sicher ein Hauptorganisationsfeld. Und dafür wurden dann sogenannte Widerstandskomitees aufgebaut. Widerstandskomitees, die eigentlich alle Antifaschisten versammeln sollten. Alle insofern nicht, weil DEFSOL hier genauso sektiererisch war wie alle anderen türkischen Linken. Es durften keine anderen organisierten Linken in diese Komitees. Aber die normale Bevölkerung aus den Gecekondus oder aus den Dörfern brachte man da rein. Und diese Komitees sollten eben nicht nur den antifaschistischen Kampf organisieren, sondern gleichzeitig sollten sie als Keimzellen der Volksmacht dienen. Das heißt, die haben dann auch zum Beispiel die Organisation von Lebensmittelkooperativen organisiert, haben Wucherer vertrieben, sind gegen Landspekulanten in den Gecekondus vorgegangen und haben das Land dann selbst verteilt an neu zugezogene Familien. Sie haben auch Sanktionen dann gegen sogenannte sozial schädliche Elemente, gegen Säufer, gegen Spieler und andere verhängt. Also da traf sich dann einiges auch schon mit einer recht rigiden Moralvorstellungen. Und der Vjol hatte auch bewaffnete Kräfte, eine eher Milizstruktur, die bewaffneten Widerstandskräfte, die kamen sozusagen aus der normalen Bevölkerung, aber auch Berufsrevolutionäre, das waren die revolutionären Kriegskräfte. Naja, und die Ideen von DEFSOL fanden dann Realisierung in einem Beispiel, das heute in Deutschland so gut wie unbekannt ist, auch in der Türkei in Vergessenheit geraten ist, in der kleinen Stadt Fatsa am Schwarzen Meer, eine Stadt, die eigentlich vor allem durch ihren Haselnussanbau bekannt war. Und hier in dieser Stadt gewann nämlich dann 1979 ein DEFSOL-Aktivist, der Schneider Fikri Sönmez, die Bürgermeisterwahl. Dieser Fikri Sönmez, der war ja in den 60er Jahren erst in der Arbeiterpartei, dann schloss er sich dieser nationaldemokratischen Revolution an. Er war aktiver Antifaschist, er war bekannter Aktivist bei der Organisierung der Haselnussbauern und gewann die Bürgermeisterwahl. Und dann hat DEFSOL, die in der Stadt schon stark waren, haben sie sozusagen ihr Programm umgesetzt. Aus ihren Widerstandskomitees haben sie Volkskomitees gemacht für alle Stadtteile. Also man kann es partizipative Demokratie nennen. Es gab Volksversammlungen dort. Es war sehr vieles sehr ähnlich wie das, was jetzt heute die HDP, auch die PKK in den kurdischen Städten gemacht hat. Und was dort ja jetzt im letzten Jahr vom türkischen Staat völlig zerschlagen wurde. Und darum, ich sage auch immer zu Leuten aus der Westtürkei, also auch zu vielen Kemalisten, die alle eine gute Erinnerung an Fatsa haben und das gut fanden, dann sage ich immer, schau her, was dort in den kurdischen Städten läuft. Das ist nicht Separatismus, das ist Fatsa. Es ist zum Teil wirklich eine hundertprozentige Kopie von Fatsa mit allen Schwächen und mit Stärken und Schwächen. Also das ist denen oft gar nicht bewusst. Ja, in Fatsa liefen dann auch tolle Kampagnen, also es gab ständige Massenmobilisierungen, zum Beispiel gegen Schwarzmarkt, gegen die Überfischung des Meeres oder die Kampagne gegen den Schlamm. Die haben dann mal eben tausende Menschen organisiert, um Straßen zu bauen dort. Oder sie sind gegen Wucherer vorgegangen, haben die Schuldscheine verbrannt, haben also auch eine eigene Gerichtsbarkeit durchgesetzt. Allerdings haben sich die Kläste in der Zeit der Volksregierung in Fatsa radikal geleert. Dann haben sie ein großes Kulturfestival gemacht, wo sie alle liberalen Journalisten aus dem ganzen Land eingeladen haben, sodass dieses Beispiel Fatsa dann im ganzen Land bekannt wurde. Und ihr müsst euch vorstellen, es war eine Zeit, in der in der Türkei eigentlich Bürgerkrieg herrscht. Bürgerkrieg und Wirtschaftskrise. Und viele Menschen hofften eigentlich schon mehr oder weniger heimlich auf einen Militärputsch, damit wieder Ordnung da ist. Weil es gab in dieser Phase 5000 Tote im ganzen Land, mehrheitlich Linke. Die Grauen Wölfe, die Islamisten mordeten überall. Die Menschen wollten eigentlich nur noch Ruhe, Sicherheit haben. Und ja, die Brotpreise, die Nahrungsmittel, alles stieg rapide an. Und Fazer zeigte, es gäbe einen linken Ausweg aus der Krise. Einen solidarischen Ausweg, wo man sowohl sicherstellt, dass die Bevölkerung sich ernähren kann, aber auch, dass Sicherheit herrscht. Und damit war Fazer natürlich eine Riesengefahr für alle Rechten und Reaktionäre. Die Faschisten haben im Umfeld von Fazer viele Morde begangen und diese Faschisten wurden organisiert von den Walis, von den Landräten. Die haben also die grauen Wölfe hier sozusagen ganz offiziell in die Polizei genommen, um zu morden. Und schließlich gab es dann am 11. Juli 1980 die sogenannten Nocta-Operation, die Zieloperation. Fazer wurde militärisch eingenommen. Nach 8,5 Monaten wurde hier diese Kommune von Fazer zerschlagen. Über 1000 Aktivisten kamen ins Gefängnis, darunter auch Mitglieder anderer Parteien. Also, ich meine, so sektiererisch der Zoll gegenüber anderen Linken war, so unsektiererisch waren sie in Fazer gegenüber den anderen Parteien, also in diesen Stadtteilkomitees, waren die Vertreter auch der kemalistischen Partei, sogar die Vertreter der religiösen Partei, die waren dort alle drin und haben ja, Sachfragen gelöst. Also, da war kein großer ideologischer Kampf gewesen. Da war der Zoll immer sehr, sehr unsektiererisch und auch erfolgreich. Aber Fazer wurde zerschlagen, und damit war also hier dieses positive Beispiel weg gewesen. Und die Zerschlagung von Fazer gilt auch als Generalprobe des Militärputsches vom 12. September später. Nun, ich habe gesagt, aus der THKPG haben sich drei Strömungen entwickelt. Die letzte möchte ich kurz benennen. 1978 hat sich nämlich aus der Devjol die Devsol, die Revolutionäre Linke, abgespalten. Die haben gesagt, diese ganze Massenarbeit bringt doch eigentlich gar nichts. Die Bevölkerung ist hier, hat überhaupt keine demokratische Tradition. Wir müssen wirklich den Schwerpunkt auf bewaffnete Propaganda legen, und damit die Leute mitreißen. Und die Devsol setzte also wirklich auf, ich sage mal, mehr oder weniger spektakuläre Anschläge, auf Kampagne gegen Folter. Da haben sie dann Folterer erschossen oder Bomben vor Polizeiwachen gelegt und ähnliches. Das Problem war, dass sie sich damit mit dieser Strategie sehr gut in die Strategie der Spannung, die von Seiten des Staates oder der NATO geführt worden, auch mit einfügten, ohne es zu wollen natürlich. Aber so sah es dann für viele in der Bevölkerung nur aus. Rechte und linke Extremisten bekämpfen sich und das Volk leidet drunter. Also sie haben sich da auch selber immer weiter isoliert eigentlich von der Bevölkerung, hatten nur in einigen Istanbuler Stadtvierteln wirkliche Verankerung. Ja, 1980, am 12. September, folgte dann eben auch am Ende der nächste Militärputsch. Die Bevölkerung, ja, wollte Ruhe haben, genau, und vielleicht erstmal die Frage, warum scheiterte der Antifaschismus? Das, denke ich, müssen wir behandeln. Den Rest nach 1980 werde ich dann in schnelleren Abrissen machen oder so. Aber hier vielleicht noch die wichtige Frage. Wir hatten in der Türkei also eine linke Bewegung, eine linksradikale Bewegung mit Millionen Anhängern in Ende der 70er Jahre. Wir hatten eine Situation, die viele als vorrevolutionär bezeichnen würden. Warum scheiterte die Linke, warum scheiterte der Antifaschismus? Nun, das eine ist sicherlich eine Spaltung, sowohl organisatorisch wie auch durch Klassen. Wir haben hier einerseits eine, ich sag mal, genau, ich habe eine linke Strömung vergessen. Hassan, da hättest du doch was sagen müssen. Die TKP. Nee, denn eine wichtige Strömung in den 70er Jahren war erstaunlicherweise die TKP, die erstmals wieder eigentlich aus dem Ausland sozusagen zurück ins Land kam und zur Massenpartei wurde, und zwar mittels der Gewerkschaftsarbeit. Die Gewerkschaftsbürokraten suchten eine starke Linke nach dem Ende auch der Arbeiterpartei im Jahrzehnt davor, suchten sozusagen eine neue politische Vertretung, und ihre Wahl fiel auf die TKP, nicht weil die im eigenen Land so viel darstellte, aber weil sie an der Sowjetunion, an der kommunistischen Weltbewegung, damit auch an großen Teilen der weltweiten Gewerkschaftsbewegung dran hing. Und auch weil sie nicht allzu radikal war. Ein Gewerkschaftsbürokrat will es auch nicht, dass die Dinger zu radikal sind. Darüber ist es der TKP wiederum gelungen, also im linken Gewerkschaftsbund DISK einen Großteil der Einzelgewerkschaften unter ihre Führung zu kriegen. Also das war also tatsächlich, ja, und sie hatten Massenorganisationen, Frauenorganisationen, Jugendorganisationen. Also es gab plötzlich Zehntausende, Hunderttausende Leute, die also hier sich mit der kommunistischen Partei identifizierten. Es ging bis hin zu, ja, bis in die Polizei rein. Es gab also hier Berufsverbände auch der Polizei, wo du auch eine Menge Kommunisten angefunden hast. Allerdings, unterstand die TKP weiter ziemlich stark dem Einfluss aus Moskau. Und dort war die Linie friedliche Koexistenz mit dem kapitalistischen Ausland. Das hieß in dem Fall auch vor allem keine Spannung mit Ländern an der Grenze zur Sowjetunion. Dazu zählte zum Beispiel Afghanistan, dazu zählte aber auch die Türkei. Und deswegen wurde sozusagen die TKP auch dazu verdonnert, also hier keine allzu revolutionäre Politik zu machen, nicht die vorhandenen Widersprüche auszunutzen. Ich habe von dir gehört, dass also ein Genosse, der also ein Buch schrieb über die Widersprüche in der Türkei und über eine revolutionäre Strategie, dass der dann aus der Partei ausgeschlossen wurde sogar, weil das nicht erwünscht war. Und stattdessen trat die TKP nämlich für eine, ja, man kann sagen, Volksfrontpolitik, für ein Mitte-Links-Bündnis mit der sozialdemokratisch gewandelten kemalistischen CHP unter Bülent Ecevit ein. Also man setzte eher hier auch darum darauf, Personalpolitik im Staatsapparat statt Massenarbeit zu betreiben. Und jetzt sind wir eben wieder bei der Frage, warum scheiterte der Antifaschismus? Nun, wir haben hier die TKP plus einige kleinere Parteien, die sich aus der Arbeiterpartei entwickelt haben. Ja, genau, aber eben mit unterschiedlichen Fehlern sozusagen, warum da beim Antifaschismus. Und ich sag mal, wir haben hier die eher reformistisch oder parlamentarisch orientierte Linke, eben TKP plus kleinere, die für eine Volksfront mit der CHP eintraten und gegen die bewaffnete Selbstverteidigung waren. Wir haben demgegenüber eine radikale Linke, die vor allem, also die gemäßigte Linke, kann man sagen, die waren tatsächlich in der Arbeiterklasse stark verankert, auch unter Industriearbeitern. Die radikalen Linken waren stark unter Studenten und in den Getschekondos und die fuhren eine radikale Strategie Klasse gegen Klasse und waren aber gegen jedes Bündnis mit den, wie sie meinten, Sozialimperialisten, also mit den mit TKP und anderen. Also man kann sagen, die Linke der Türkei schaffte es im Grunde genommen, die Ultralinken und die rechtsopportunistischen Fehler der kommunistischen Internationale der 30er Jahre gleichzeitig zu machen. Also eben hier keine antifaschistische Einheitsfront zu bilden, sondern die einen machten die ultralinken Fehler, die anderen machen die rechtsopportunistischen Fehler. Dazu kam dann auch noch quer durch diese Lager die Spaltung zwischen Moskau, Peking und Tirana Anhängern. Bei der Vjol war es noch das Problem, Antifaschismus wurde dort nicht als eine Strategie der Arbeiterklasse betrachtet, sondern eigentlich als territoriale Verteidigung von Vierteln, die unter Kontrolle von der Vjol standen. Das war keine revolutionäre Strategie eben für das ganze Land gewesen. Und in so einer Situation hat die Bevölkerung sich anderer Retter gesucht, wo also auf die Linken kein Verlass war. Da erst suchte man sich die sozialdemokratische Partei und als dies nicht brachte, schaute man auf die Militärs, dass die einen retteten. Taten sie natürlich nicht, aber der Putsch kam, es war erstmal Ruhe im Land. Und wir haben jetzt auch sehr, sehr lang erstmal gar nichts Linkes mehr. Die Linke der Türkei wurde nahezu vollständig zerschlagen, kam in die Gefängnisse, floh nach Europa. Die antifaschistische Initiative ging jetzt auf die PKK über, die als einzige Organisation damals ihre Kräfte eben im Nahen Osten behalten hat, nach Syrien, in den Libanon abgezogen hat, 1984 mit einem bewaffneten Kampf begann. Im Grunde genommen können wir sagen, dass wir also auch eine Entwicklung hatten, die wir in den letzten Jahren immer noch haben, dass also die entscheidenden Impulse für eine revolutionäre und demokratische Bewegung jetzt vom kurdischen Befreiheitskampf ausgingen. Während wir eben in den 90er Jahren erlebten, dass die Reste der revolutionären Linken oder große Teile der Reste eine Legalisierung suchten, zum Beispiel diese Enver Hoxha-Anhänger, die haben nun den illegalen Teil ihrer Partei verstoßen und die Leute, die weiter illegale Partei machen wollten, zum Teil sogar noch verprügelt, auch hier in Deutschland, und haben nur noch die EMEP gegründet, haben also sozusagen ihren illegalen Arm aufgelöst. Ähnliche Entwicklungen hatten wir in anderen Parteien auch. Die Reste von der Vjol zum Beispiel flossen dann irgendwann in eine Partei ein, die es auch heute noch gibt, die ÖDP, die Partei für Freiheit und Solidarität. Man kann sagen, es gab eine positive Entwicklung, nämlich auch mal eine Vereinigung auf radikalerer Grundlage. Verschiedene kleine marxistisch-leninistische, eher an Albanien angelehnte oder vormals an Albanien angelehnte Gruppen bildeten die MiLeKP, die, wenn man so will, heute eine der revolutionären Hauptparteien, auch an der Seite des kurdischen Freiheitskampfes ist. Also das war sicherlich in den 90er Jahren die bemerkenswerteste Neugründung, die eine positive Rolle bis heute spielt. Die Def Sol existierte auch weiter, spaltete sich in zwei Flügel auf, die sich blutig gegenseitig bekämpften. Und wir konnten das auch hier in den 90er Jahren erleben bei Carlo und Rosa, wo sie dann diese Kämpfe auch mit Fahnenstangen auf dem Friedhof der Sozialisten ausgetragen haben, was meiner Meinung nach nicht von einer besonders großen sozialistischen Moral schöpft. Die Abspaltung ist nicht mehr existent oder kaum noch existent, kann man sagen. Die DHKPC ist noch existent, machte vor allem dann ums Jahr 2000 rum durch das große Todesfasten gegen die Isolationsgefängnisse von sich reden. Also ein Todesfasten, das nicht nur durch einen Militärangriff auf die Gefängnisse Dutzende Tote gab, sondern insgesamt starben auch in den Gefängnissen und in den Getschel-Kondo-Vierteln, wo die Familien lebten, ich glaube 122, vor allem Mitglieder der DHKPC. Also eine ganze Generation von Kadern hat sich hier selbst aufgeopfert im Kampf gegen die schließlich doch eingeführten F-Typ-Gefängnisse. Gut, wir finden dann noch eine ganze Reihe Parteien, die sich alle behaupten, sie wären die wahre TKP. TKP, TKP 1920, KP und so. Ich möchte jetzt nicht allzu viel dazu sagen, außer dass diese Parteien alle zum Teil erst auch überhaupt spätere Gründungen sind, die gar nichts mit der echten TKP zu tun hatten. Oder es sind Parteien, die politisch an eher unschöne Traditionen der alten TKP anknüpfen, nämlich eher, sag ich mal, an nationalistische, an kemalistische Traditionen. Was wir in den letzten Jahren an neuen Entwicklungen dann vor allem hatten, war ja immer durch den Druck der kurdischen Bewegung zustande gekommen. Nun, 2013 gab es die Gezi-Park-Bewegung. Da war der kurdische Anteil vor allem, dass die Kurden vorher ihren bewaffneten Kampf vorübergehend beendet hatten und damit überhaupt, ja, wie es Öcalan sagte, die Tür für eine neue demokratische Massenpolitik überhaupt erst aufgemacht hatten. Aber wir können dann sagen, das Ergebnis der Gezi-Park-Revolte einerseits und der erfolgreichen Verteidigung der kurdisch-syrischen Stadt Kobani andererseits, das war dann die Gründung oder das Wachstum, muss man sagen, der HDP als einer gemeinsamen Partei der radikalen oder von Teilen der radikalen Linken der Türkei und der kurdischen Befreiungsbewegung plus anderer unterdrückter Gruppen, Frauenbewegungen, Ökologen und so weiter. Und ja, es gibt inzwischen, kann man sagen, ein militärisches Gegenstück zur HDP, die Vereinigte Revolutionäre Bewegung der Völker. Da sind also sämtliche noch bewaffnet kämpfenden marxistisch-leninistischen Gruppen, mit einer Ausnahme der DHKPC, haben sich hier mit der PKK zusammengeschlossen, sowohl zur Verteidigung der Revolution in Rojava, wie auch zum Kampf gegen den AKP-Faschismus in der Türkei. Also dabei sind die TKP-ML und die MKP, die MILLE-KP und eine Menge andere Gruppen mit langen Namen, mit vielen Schrägstrichen und Klammern. Bisher, muss man sagen, hat dieses bewaffnete Bündnis in der Türkei wenige Aktionen gemacht. Einige gingen auch ordentlich in die Hose. Und deren bewaffnete Kader sind eher in Rojava, in der internationalen Brigade. Ich will hier einfach abbrechen. Ich habe auch schon lang genug geredet. Ich denke, ihr habt vielleicht auch die eine oder andere Frage.
Ja, danke.